Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Ich bin gespannt, was das nächste Material ist, was wir ein bisschen austesten können.
Wir bauen mit lokalen Materialien, mit lokalen Handwerkern und den Charakteren der Menschen, die hier leben. Es ist keine intellektuelle, sondern eine emotionale Angelegenheit. Wir wollen unseren Projekten die Möglichkeit geben, in Würde zu altern. Was sich im flachen Land pathetisch anhört, bekommt im rauen Charme der Alpen eine ganz neue Bedeutung. In und mit den Bergen aufgewachsen, stehen die Brüder Armin und Alexander Pedevilla für eine zeitgenössische Architektursprache, die eng mit den Traditionen und der Kultur Südtirols verbunden ist. Ihre Bauten zeugen vom nachhaltigen Umgang mit Raum und Material, den sozialen, kulturellen und ökonomischen Komponenten des alltäglichen Lebens, ebenso wie der Kunst, die Geschichten neu zu erzählen. Über die Frage, wie die Brüder den Spagat zwischen regionalen Traditionen und modernen Fertigungstechnologien schaffen und wie sie ihre Projekte in Würde altern lassen, darüber sprechen wir, Katharina Beatrice Varger und Diane Slavic, heute mit Armin Pedevilla in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Herzlich willkommen. Dankeschön.
Armin, du und dein Bruder Alexander, ihr habt beide in Graz Architektur studiert und in Österreich selbstständig gearbeitet, bis ihr 2005 in eurer Heimat Südtirol zurückgekehrt seid und das Büro gegründet habt. Inzwischen hat sich das Büro national und international einen Namen gemacht. Zwei Brüder, eine Leidenschaft. Was ist euer Erfolgsrezept?
Unser Erfolgsrezept? Das können wir nicht beurteilen, was unser Erfolgsrezept ist, sondern es ist in gewisser Weise einfach nur passiert. Sicher zum einen, dass wir mal die Erfahrung gemacht haben, unterschiedlich Büros gegründet zu haben. Also mein Bruder und ich selbstständig gewesen zu sein in eigene Büros. Dort die Erfahrung zu machen, eben wie man ein Büro führt, wie man aufbaut, wie man Projekte realisiert und akquiriert. Und dann auch natürlich die Möglichkeit, die sich in gewisser Weise über Zufall ergeben hat, einen Wettbewerb gemeinsam zu machen, weil wir halt beide uns vor die Büros getrennt haben und ich die Möglichkeit gehabt habe, bei einem öffentlichen Wettbewerb in Südtirol in Bruneck mitzumachen und dort die Weihnachtsferien, also die zwei Wochen zu Weihnachten genutzt haben, einfach den Wettbewerb zu machen. Den haben wir dann glücklicherweise gewonnen. Und das war dann irgendwie der Startpunkt dann eigentlich von unserem Büro. Und was es dann so weit zum Erfolg gebracht hat, ist vielleicht zum einen, dass man einmal gleich denkt, weil man in der gleichen Familie ja groß geworden ist, weil man gewisse Dinge gleich in die Wiege gelegt hat, das gleiche Denken. Aber dann auch das Lernen, den respektvollen Umgang auch miteinander, vor allem unter Geschwistern lernen. Und die Konsequenz eben an die Projekte, an der Ideologie, die was wir in der Architektur halt sehen, zu entwickeln. Und viele Bausteine sind dann auch halt einfach nur passiert, muss man auch sagen. Und es war für uns überraschend, wie sich das alles dann entwickelt hat und selbst heute immer wieder zu sehen, wo wir momentan auch stehen, wo wir, wenn man zurückdenkt, uns das auch nie erträumt hätten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war in gewisser Weise vielleicht auch nie das Ziel, sondern da hat es viele Zufälle gegeben, glückliche Zufälle, und wir sind jetzt da, wo wir sind. Und das ist natürlich sehr schön, dass man da auch Menschen damit bewegen und berühren können, dass wir Diskussionen führen können oder Diskussionen auslösen mit unserer Architektur, mit unserer Art, Architektur zu machen und eine bestimmte Entwicklung anzukurbeln. Und das macht dann schon Spaß und das motiviert uns auch immer wieder aufs Neue dort anzusetzen und immer wieder dran zu bleiben, Sachen weiterzudenken.
Gab es trotz der guten, positiven Zufälle auch einen berühmten Meilenstein für euer Büro?
Ja, im Grunde gab es zwei Meilensteine. Eben das erste Projekt, das Pflegeheim in Bruneck, wo wir die Chance gehabt haben, einfach daran aufzubauen. Und dann der zweite Meilenstein war mein Privathaus, da wo wir jetzt wohnen. Das, was ich in erster Linie ja für mich und für meine Familie bauen habe wollen, ohne große architektonischen Vorstellungen, sondern es musste in erster Linie mal funktionieren. Allerdings sollte es, weil wir in einem Weiler leben, auf 1300 Meter oben, dort ziemlich viele Auflagen geben, eben auch das historische Bauen, kleine Fenster und so weiter. Das war für uns nicht denkbar als Familie, eben gerade so abgeschieden, die Natur auszusperren. Vor allem auch, weil man heute andere technische Möglichkeiten hat wie früher. und sind den Weg gegangen, haben das gebaut und eben da auch wieder Zufall. Es kam dann der Südtiroler Architekturpreis, den haben wir dann gewonnen und gleichzeitig aber eben auch den Publikumspreis. Nicht? Und das war für uns dann schon verwunderlich. Was war da, dass wir zum einen die Architekturkollegen überzeugt haben und zum anderen die Bevölkerung. Also die Bevölkerungsschicht, die ja im Normalfall nichts mit Architektur zu tun hat. Und was ist da passiert an dem Projekt, was eben alle Schichten in gewisser Weise anspricht? Nicht? Und da haben wir uns an dem ein bisschen auseinandergesetzt. Und es hat sich dann schon herauskristallisiert, dass ganz viele Überlegungen waren, die auch auf unsere Vorfahren hingegangen sind, eben gerade im Entwurf, der was in dem Haus drinnen steckt. Es steckt eine bestimmte Logik, es steckt ein bestimmtes Handwerk, es steckt ein bestimmter Umgang und Wertschätzung mit Materialien auch drinnen, mit der Kultur, wie sich das auch weiterentwickelt, mit der bestimmten Tradition. Und das haben wir alles versucht, nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen und dann eben in den nächsten Projekten mit dem gezielt zu arbeiten. Also wo baue ich? Baue ich am Hang oben? Die Topografie spielt eine große Rolle. Klimatische Einflüsse spielen eine große Rolle. Wie kann ich Technik reduzieren? Wie kann ich zum Beispiel auch schonend mit einer Hangverbauung umgehen? Wie kann ich Materialien so einsetzen, dass es eigentlich rein einsetzen kann, also nicht in Schichtholz oder anderen Formationen, sondern wirklich die Materialien pur einsetzen? Wie kann ich mit wenig Materialien möglichst viel umsetzen? Also das waren alles so Überlegungen. Die haben wir sehr spannend gefunden und auch insofern toll, weil es vor allem mit lokalen Materialien, mit einer aus der Tradition entwickelten Architektur oder weiterentwickelten Architektursprache auch eine bestimmte Vertrautheit schaffen. Und diese Vertrautheit macht es bei den meisten Bevölkerungsschichten doch irgendwie annehmbar. Und es ist zwar neue Architektur, aber am Ende ist Feedback immer gewesen, das ist ja nicht so schlecht, also auch bei Kritikern. Am Anfang, wo sie es am Plan sehen oder auf dem Bild, sagen sie, ah, das ist nichts und das kann nicht passen. Und plötzlich, wo es dann steht, hat es eine bestimmte Aussage und eine bestimmte Kraft und vielleicht auch eine unterbewusste Logik. Und das so herauskristallisiert und mit dem arbeiten wir dann ganz stark.
Armin, die beeindruckende Bergkulisse der Südtiroler Alpen hat ja einen starken Einfluss auf eure Arbeit. Einerseits ordnen sich eure Bauten der Landschaft unter, geben aber durch ihre Form und Gestalt auch einen bewussten Kontrapunkt zur Natur. Gibt es da eine Strategie dafür? Entsteht das intuitiv oder analytisch?
Wir legen eigentlich im Vorhinein oder generell bei den Projekten immer wieder dieselben Parameter fest, wo wir festlegen, eben vor allem wo wir bauen, nicht eben am Hang oder im flachen Land, auf welcher Höhe bauen wir und welche klimatischen Verhältnisse sind dort, wie muss das Haus funktionieren, beziehungsweise welche Funktion ist drinnen. Das sind schon so Grundüberlegungen. Und aus dem heraus versuchen wir eigentlich in Summe der ganzen Komponenten so weit zu optimieren, dass dann auch eben dieses Gesamtbild entsteht. Beim Bühlwirt, wenn man das Hotel hernimmt, hinten gibt es einen Bestand und vorne, also Richtung Osten, haben wir dann den Zubau gemacht. Da war dann wichtig, einen kleinen Fußabdruck zu machen, weil es am Hügel liegt. Das heißt, das Gebäude war schon einmal kompakt. Nicht? Also wie versuche ich einen schonenden Eingriff zu machen? Dann ist das Thema der Dachschräge dazugekommen. Wieso ist das dann so schräg? Also wenn wir einen kleinen Fußabdruck haben wollten, dann haben wir hochbauen müssen. Und mit dem Hochbauen hätten wir aber das Bestandsgebäude verbaut. Somit ist das Dach auf zum Bestandsgebäude hin sehr steil geworden, dass da die Aussicht über dieses Dach trotzdem noch gewährt bleibt. Und dann das Thema der Fenster. Da sind dann die Erker entstanden. Also die Balkone haben wir nicht gemacht, weil es dort auch sehr raues Klima gibt. Da haben wir so kleine Austrittsbalkone gemacht, weil es ein Sporthotel ist, ein Wanderhotel. Und die Balkone, die normalerweise offen sind, haben wir geschlossen gemacht in Form von geschlossenen Erkern, wo man drinnen sitzen kann und eben diesen direkten Kontakt dann wieder zur Natur mit innen außen mit einbindet. Das heißt, es folgt eigentlich alles einer bestimmten Logik und nicht mehr einer Gestaltungsfrage, wo man sagt, okay, uns gefällt das so besser oder so besser, sondern in erster Linie steht eine gewisse Funktion und eine gewisse Wirtschaftlichkeit auch dahinter. Also was brauche ich? Die Fenster dort sind auch nur so groß, dass man zum einen einen tollen Ausblick hat, aber auch nicht eine Überhitzung zum Beispiel. Das versuchen wir generell in sämtlichen Gebäuden zu machen, dass wir möglichst auch ohne Beschattungen auskommen und somit Technik reduzieren. Mit diesen eingesparten Kosten können wir aber dann mehr in die Materialität reingehen, mehr ins Handwerk und das umlegen. Das heißt, am Ende gibt es immer, sage ich mal, ein Standardbudget, wo man aber sobald das Projekt fertig ist, doch im Erscheinungsbild ein sehr hochwertiges Gebäude haben. Aber weil man doch alles sehr stark analysiert. Und was ist wichtig? Also wir hinterfragen dann ständig, braucht es das, was ist dem Bauherrn auch wichtiger? Könnte man eventuell auf das verzichten? Oder braucht man noch was anderes? Oder wo sind wirklich die Wertigkeiten, die der Bauherr eben in sich sieht, um das Gebäude auch nutzen zu können? Und so analysieren wir uns eben durch. Und dann mit einem bestimmten Handwerk, mit einer bestimmten Materialität vervollständigen wir das Gebäude dann.
Inwiefern verändern sich denn die Vorschriften je nach Höhenmeter?
Zum Beispiel auf 200 Meter baut man anders als wie auf 3000 Meter. Nicht? Und vielfach wird aber da kein Unterschied gemacht, weil auf 200 Meter, wo zwischen Sommer und Winter kaum Temperaturschwankungen sein, werden trotzdem Glashäuser gebaut, die was dann beschattet werden müssen, mit einem enormen technischen Aufwand wieder gekühlt werden und, und. Und auf 3 Meter genauso, wenn ich dort dann Glasbelast mache, dann verliere ich gewisse Wärme auch wieder und muss das beheizen und da wieder schützen und so weiter. Da fangen die Gesetze eben an. Nicht? Also wo, auf welcher Meereshöhe baue ich, welche klimatischen Einflüsse habe ich. Ich sage nur, jetzt bei unserem Haus ist es so, also wir sind auf 1300 Meter. Das haben wir dann konstruktiv mit einer großen Masse gebaut. Also innen ist der komplette Kern ist aus Sichtbeton, wirklich Beton, eben als Speichermasse. Die Fenster sind relativ groß, aber in einem guten Verhältnis zwischen Sommer und Winter. Das heißt, auch im Sommer, wenn ich die Sonneneintrag reinbekomme, habe ich eine große Speichermasse, die was man untertags aufnimmt. Die Nacht habe ich aber den Vorteil, und das ist auf 1300 Meter möglich, auch im Sommer Temperaturen unter 20 Grad zu haben. Und somit kann ich die Nachtkühlung aktivieren. Das heißt, die Speichermasse entlade ich die Nacht und untertags kann ich es wieder aufnehmen. Und somit habe ich ein sehr konstantes Klima. Wäre auf 200 Meter, wo ich die Nacht auch 30 Grad habe, kann ich das nicht machen. Das heißt, da müsste ich vielleicht Fenster reduzieren, da müsste ich so bauen, dass ich vielleicht den Sonneneintrag nicht auf der Südseite habe, sondern vielleicht mehr West- oder Ostseite und mit dem arbeiten. Also das sind dann schon die Parameter, die was wir doch immer wieder berücksichtigen, eben die Sinnfrage. Und die gesetzlichen Vorschriften, natürlich, ab einer bestimmten Meereshöhe hat man die Spielräume, dass zum Beispiel die Raumhöhen niedriger werden, aber das beruht auf einer alten Gesetzeslage, wo man sagt, man kann auf 2,40 Meter Raumhöhen gehen, weil eben zwischen klimatischen Verhältnissen warm, kalt, das eine Rolle gespielt hat. Das ist überholt, weil ja heute andere technische Möglichkeiten sind, aber die Gesetze sind noch dieselben geblieben, ja.
Das führt uns ganz schön zu unserer nächsten Frage. Eine Zeitung kolportierte kürzlich, lange baute die Natur in Südtirol nicht der Architekt. Weiterbauen ist in einigen eurer Projekte angesagt. Wie ordnet man das Alte neu und erzählt die Geschichte trotzdem mit einem roten Faden? Du hast es ja an einigen Projekten jetzt schon so ganz leicht anklingen lassen. Wie gelingt einem so ein roter Faden?
Das Weiterbauen ist für uns immer wieder Thema oder bei jedem Projekt ein Thema, weil vielfach meint man ja der Historie ein bisschen hinterher, wenn man sagt, früher war alles besser und wurde schöner gebaut, aber ich denke, es sollte uns doch gelingen, dass man in 100 oder 200 Jahren sagt, okay, in dem Zeitalter ist die Architektur entstanden, warum? Also, und das sollte man erkennen. Und wir verfolgen schon das Ziel, ob es uns immer gelingt, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, eine bestimmte zeitlose Architektur zu machen. Eben auch aufgrund der Überlegungen, auf traditionellen Überlegungen, auf handwerklichen Überlegungen, Materialien eben so einzusetzen. Da ist zum Beispiel die Dekantei, das Wirtshaus, da haben wir ganz viel mit Messing gearbeitet. Das ist im historischen Kern von Brixen, vom 12. Jahrhundert. Und dort gibt es zum Beispiel die Lampen, also die trompetenförmigen Lampen aus Messing, auch die Handwerkszunft von früher, aber auch ein Wirtshaus eben mit der Tradition verbunden. Es gibt ja die Blasinstrumente und so weiter, die was irgendwie auf das erinnern. Und jetzt in der Form dieser Lampe, dieser handbearbeiteten Messingoberfläche, entsteht sofort, wenn man reinkommt und auch durch die Verwendung vom Lärchenholz eine bestimmte Vertrautheit. Also der Bürger, der was bei uns wohnt oder auch Gäste, die wissen, ah, das ist ein traditionelles Element und verbindet es aber unterbewusst. Eigentlich, das kenne ich schon. Das hat es immer gegeben, obwohl es die Lampe noch nie gegeben hat. In der Form und in dem Material. Aber man hat irgendwo die Blasinstrumente vielleicht im Kopf.
Ja, auch so eine automatische Akzeptanz, oder? Die dann damit
genau.
Kommt.
Genau. Mhm. Richtig. Und das verursacht dann eben das Vertraute und auch die Akzeptanz. Nicht? Und das ist eigentlich das, was wir immer wieder feststellen. Oder im Bad Schirgau, da waren die Türgriffe, da gibt es auch klassisch das Handwerk der Federkielstickerei, da werden Farbenfedern, ganz feinen Fäden gezogen. gespalten und dann sind die Trachtengürtel gemacht worden mit ganz feinen, tollen handwerklichen Stickereien. Und auf der Baustelle ist das dann entstanden im Gespräch und haben gesagt, das wäre irgendwie toll, wenn man das bei den Türgreifen macht. Nicht? Und bei der nächsten Bausitzung ist der Handwerker gekommen und hat schon ein fertiges Muster gebracht mit der Federkielstickerei im Türgriff drinnen, nicht? Also als Türdrücker.
Wirklich?
Doch, ja, ja. Und das ist dann eigentlich, wo man eben, wenn man hinschaut, ganz ein neues Element, aber trotzdem ein vertrautes. Man kennt das Leder, man kennt die Federkielstickerei, aber man kennt nicht die Verbindung als Türgriff. Aber trotzdem ist da, und es hat eine Handwerklichkeit drinnen. Der Handwerker hat eine totale Freude gehabt, weil er endlich mal was anders machen darf, eben als wie die klassischen, traditionellen Sachen. Und so denken wir aber immer wieder. Nicht? Und das bringt uns teilweise auf neue Ideen, aber auch in Kombination mit den Handwerkern. Und das ist dann schon toll. Und das ist eben das Weiterbauen, wie wir das bezeichnen. Oder Schirger, diese starke Ornamentik an der Decke mit diesen Kreisschlägen. Nicht? Und die Ornamentik kennt man. Aber trotzdem ist es da in einem ganz anderen Ort wieder umgesetzt. Und das macht es in gewisser Weise vertraut, handwerklich, traditionell und kulturell eben auch in unsere Zeit halt in die Gegenwart umgesetzt.
Wir haben ein schönes Zitat von euch gefunden. Sich auf das baukulturelle Erbe einer Region zu beziehen, darf nicht heißen, altbewährtes stumpf zu kopieren oder rückwärtsgewandten Kitsch zu produzieren. War das der berühmte Kipppunkt, den du gerade beschrieben hast mit den Handwerkern?
Natürlich. Also man kann das Disneyland machen, was ja vielfach auch passiert ist, vor allem 80er, 90er Jahre. Da wusste man im Tourismus auch nicht mehr wohin. Und das war schon sehr nahe am Disney und Freizeitparks. Aber ich glaube, unsere Kultur muss sich nicht verstecken, sondern darf durchaus weiter gepflegt werden. Die letzten Jahre hat sich das Handwerk auch wieder viel mehr entwickelt. Es ist auch wieder viel mehr Wertschätzung dem Handwerk gegenübergestellt worden und da ist schon eine ganz tolle Entwicklung und da ist ja ganz, ganz viel möglich. Das heißt aber nicht, dass uns alle Handwerker innovativ und kreativ sein wollen. Nicht? Also da gibt es immer auch nur bestimmte, die was auch den Ehrgeiz haben, sich nicht nur mit Standards auseinanderzusetzen, sondern einfach mal über das Alltagsgeschäft hinauszudenken. Und das macht die Arbeit dann schon immer wieder spannend, weil wir selber nicht wissen oft am Anfang, was am Ende dann rauskommt. Nicht? Und das ist das Spannende dann. Kürzlich haben wir auch mit massivem Glas experimentiert, da haben wir auf der Baustelle ein Servicegebäude in Sechsnoben, wo wir die Fensterfüllungen statt der drei Scheiben Verglasung haben in massiven Glas reingebracht und da sind wir dann mit dem Glas ins Gespräch gekommen. Und man gefragt, ja, kannst du das auch massiv gießen? Ja, ist kein Problem. Und wie kann man das bearbeiten? Und gesagt, ja, das kann man nur behärmen. Dann hat er da Muster gemacht und am Ende war es noch billiger wie die drei Scheibenverglasung. Das war dann für uns auch nicht nachvollziehbar, aber am Ende berechnet den Stundenaufwand und den Materialeinsatz. Nicht? Das ist eine einfache Rechnung.
Müsst ihr publik machen?
Ja, ja. Nein, das darf man nicht. Sonst bauen sie es alle.
Es hört uns ja keiner.
Uns hört keiner, ne? Deswegen kann man es ja sagen in der Runde. Nein, und entstanden ist dann, dass wir eben auch für die Holzschalen, die was wir verwendet haben, waren ursprünglich Holznägel vorgesehen. Und dann haben wir mit den bernsteinfarbenen Glas experimentiert und haben gesagt, ja, wäre das auch möglich, dass man diese Holznägel auch in Glas machen kann? Und ich habe gesagt, ja, das ist kein Problem, das kann man auch gießen und dann bearbeiten. Und der hat er gemacht und das war dann so toll, auch von der Lichtbrechung drinnen. Und das hat dann ausgeschaut wie vom Blechenholz diese Harzgeilen, die was dann austreten. Und das hat aber dem Gebäude dann ganz ein eigenwilliges Flair gegeben. Nicht? Also eben auch wieder was Vertrautes, aber doch was Fremdes. Nicht? Und wir merken eben, wenn man im Gespräch mit den Handwerkern dann ist, dann sind sie auch motiviert, plötzlich anders zu denken. Und sogar, ja, und weil sie es können und auch gelernt haben, sagen sie, ah, das ist nicht so schwierig und das schon. Und wenn man sich auch fragt, wie könnte man das dann machen, das, dann entstehen oft ganz, ganz viele Ideen, was wir dann produktiv einsetzen können und was am Ende eigentlich was schaffen, wo selbst die Handwerker dann auch überrascht sein. Nicht? Und das ist für uns schon immer wieder eine tolle Erfahrung. Und da hat es eben erst kürzlich eine Anekdote dazu ergeben, bei einem Einfamilienhaus, was wir jetzt fertiggestellt haben. Das war zum einen alles aus Dämmbeton, also da haben wir 75 cm starke Außenwände gemacht in Dämmbeton. Auch ein Prototyp wieder mal und große Herausforderung für alle. Und da ist dann am Ende nur darum gegangen, die Tischleuchte zu machen. Und weil wir mit den Glaser beim Servicegebäude in Sechsten in Verbindung waren, haben wir gesagt, ja, schafft man das auch, einen Lampenschirm in massiven Glas zu machen? Ich habe gesagt, ja, natürlich, das ist kein Problem. Und in Probieren war es natürlich dann schon ein Problem, weil die Lufteinschlüsse eine große Rolle gespielt haben. wie ist das Glas gebrochen, dass es dann schmilzt und wie wird dann die Oberfläche. Und da haben wir dann können wirklich stark experimentieren. Diese Leuchte hat dann 1 Meter Durchmesser und 6 Zentimeter stark und die wiegt 160 Kilo. Nicht? Den man dann auf die Decke aufkennt, das war ein großer Dachraum, ein Satteldach. Und eben weil es so schwer war, haben wir halt dann müssen noch 6 andere Handwerker herholen, und was die dann raufgestemmt haben, bis der Elektriker die dann angeschraubt hat und dass das alles sicher war. Und plötzlich ist die da oben gekommen und ist alles hingeschaut und gesagt, jetzt wäre es ja toll, wenn sie noch Licht bekommen würde. Nicht? Und der Elektriker hat gesagt, nein, geht nicht, es ist noch nichts angeschlossen. Und dann haben wir gesagt, nein, irgendwie müssen wir das schaffen. Nicht? Das wäre jetzt spannend zu sehen, wie das leuchtet. Motivation, Lampe hängt und so, okay, hat er das auch noch geschafft, schaltet das Licht ein. Und dann sind unten da 10 Handwerker gestanden, haben auf die Lampe geschaut und da war 5 Minuten nur Stille. Die haben dir angeschaut, dass wir Weihnachten, Ostern zugleich und Riesenbescherung und 1000 Geschenke. Das war für mich schon eigentlich ein Moment, weil mir denkt dann, wie man mit so einfachen Sachen dann selbst die Handwerker begeistern kann, nicht? Und welche Emotion dann da drinnen ist. Die haben auf die Lampe geschaut, eben als wie die Christi Geburt da, nicht? Was haben sie ein Wunder, nicht? Und im Grunde war es nur ein Lampenschirm, ein Glas und das hat das Licht reingescheint. Aber die hat so eine Stimmung verursacht, es war einfach gewaltig und eben selbst die Handwerker staunen dann, was sie in der Lage sind auch zu machen, nicht? Und das ist das Tolle. Und damit bekommen sie ja die Motivation und sehen dann auch wieder den Wert, der was so vielfach heute eben auch verloren geht, weil alles schnell gehen muss, weil alles billig sein muss. Die klassische Problematik halt, nicht? Schnell, billig und das nächste. Das bleibt eigentlich keine Zeit mehr für Begeisterung, für eine tolle Arbeit.
Naja, es scheint auch eure Partner, Handwerker, mit denen ihr arbeitet, wirklich auch in den Prozess mit einzubeziehen. Also das sind ja nicht nur reine ausführende Kräfte in eurer Zusammenarbeit. Es bringt die dazu, wirklich kreativ mitzugestalten und auch mitzudenken und das Ganze ins Rollen zu bringen und nicht eben nur auszuführen, eure Ideen.
Genau, also sobald die Idee einmal geboren ist, dann suchen wir den passenden Partner dazu. Und manchmal ergibt sich auch ein passender Partner. Und dann experimentiert man. Das setzt allerdings voraus, dass der Prozess schon relativ früh stattfindet, weil die ganze Entwicklung sehr viel Zeit braucht. Hat man die Zeit nicht, dann entsteht es auch nicht, weil die Zeit nicht mehr da ist. Weil man sagt, okay, jetzt müssen wir was finden, dass es funktioniert. Deswegen ist bei uns schon in der Planung immer das so weit im Kopf, dass wir wissen, was wir wollen, dass dann auch in der Baustelle eigentlich nur mehr der Feinschliff da ist, dass man so entscheiden kann, eben so fein abstimmen zwischen Materialien, Oberflächen, wie werden Anschlüsse noch gemacht, damit das Ganze halt stimmig und rund ausschaut, aber nicht mehr wesentliche Details zum Klären und Oberflächen zu klären und Materialien zum Klären. Also das findet alles schon viel, viel früher statt und dann hat man eben die Zeit, sobald die Baustelle losgeht, wirklich konkret in die Bemusterung reinzugehen und das Ganze nochmal fein abzustimmen. Und das ist aber auch notwendig.
Außer der Kollege bringt direkt einen fertigen Handgriff mit.
Also bringt er einen fertigen Handgriff mit, nicht? Und dann kann man nur mal sagen, super, nicht? Das machen wir bei den restlichen Türen auch noch nicht. Eben, das passiert allerdings auch noch, ja, genau.
Ja, genau, es sind nicht nur Muster, sondern dann kein Problem, gleich fertige Produkte.
Genau, das, wo man selber dann oft erstaunt ist, weil man das erstens nie denkt, weil man sagt, das kann man eh nicht finanzieren. Das ist kein Problem, da hat immer ein paar Stickereien drinnen und das Leder überziehen eben dem ganz andere Handgriffe. Zum Beispiel, wir haben ganz einen tollen Bautischler. Der ist gewohnt natürlich von Fenster, Tür und Böden, Möbel, alles zu machen. Und der muss natürlich täglich die Maschinen umstellen. Der hat ganz eine andere wirtschaftliche Überlegung dahinter. Wenn man jetzt einen reinen Tischler anstellt, alles aus seiner, sag ich mal, Stangenware und Anführungszeichen rauszunehmen, das ist ganz ein anderer Prozess, weil er sagt, das rentiert sich nicht. Das ist viel zu viel Aufwand, er muss die Maschine anders programmieren, muss die Leute anders umorganisieren und dann ist am Ende nicht mehr wirtschaftlich. Nicht? Und die, was ganzheitlich die Arbeiten machen, die sind eben flexibel in der Herstellung und somit aber auch oft wirtschaftlich. Also wirtschaftlich als die von der Stange dann oft, weil es eben andere Prozesse, wo man sagt, aha, wenn ich das so mache, bin ich doppelt so schnell und das schaut dann so aus.
Du, wir sind auch über ein echt schönes Statement noch von euch gestolpert in unserer Vorbereitung.
Gibt's da so viele?
Ja, also ihr seid schon smart.
Echt?
Und vor allem, dass man das alles findet.
Nein, du musst ja mal nachschauen. Und welche Blödsinn erfindet man da noch?
Genau, vielleicht kennst du ja das Statement noch gar nicht, was wir gefunden haben. Ich geb's dir mal. Ihr habt gesagt, für uns ist gute Architektur geprägt von Gebäuden, die in ihrer Materialität, Form und Funktionalität grundlegend sind. Dies ist auch unsere Definition von Luxus. Ist ja auch ein recht schwieriges Wort, gell, Luxus. So wenig wie möglich zu haben, aber so gut wie möglich in Perfektion. Das finde ich sehr, sehr passend persönlich. Was ist denn zu viel und was ist denn zu wenig, nach deiner Meinung?
Das haben wir gesagt, oder? Na, okay.
Ja, also mir würde jetzt kein anderer intelligenter Architekt einfallen, der sowas sagen könnte.
Jetzt machst du mich sprachlos, jetzt weiß ich nicht mehr, was sagen.
Ja, was ist in deiner Meinung nach einfach zu viel und was ist zu wenig? Kann man das überhaupt so definieren? Ich sehe ein, es ist ja die schwierige Frage, ja, aber es war auch euer Statement.
Genau, das ist eine schwierige Frage. Am Ende, es ist dann zu viel und zu wenig, wenn am Ende der Bauherr und wir als Planer unzufrieden sind. Zu viel ist dann, wenn viele Sachen, wo man sagt, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen oder eben es ist das Wohlbefinden nicht da, dann ist vielleicht zu viel oder eben schon zu wenig da. Dass es genau passt, das ist am Ende der emotionale Moment, wo Bauherren und auch wir Architekten das Haus dann wirklich bezugsfertig ist, wo man dann reingeht und da eine bestimmte Energie dann auch spürt, wo man einmal drinnen steht und im Grunde nur mal innehaltet und schaut, bewundert, dass die Oberflächen, die Materialien auf sich wirken lassen kann. Wenn das entsteht, dann glaube ich, nichts zu viel und nichts zu wenig. Das ist jetzt kürzlich eben auch wieder bei dem Einfamilienhaus gewesen in Dempeton. Da haben wir dann einen Büroausflug gemacht mit den Mitarbeitern. Und da habe ich dort auch die Baustelle betreut, zum ersten Mal richtig bewohnt, mit den Vorhängen alles zusammen auch gesehen. Da sind wir am Nachmittag gewesen, dann haben sie Marende hergerichtet und zum Trinken sind wir bis am Abend geblieben. Dann ist es dunkel geworden und Licht aber einschalten. Und das war dann so ein fantastischer Moment, wenn man auch reingeht und diese Raumatmosphäre spürt. Und der Bauherr eben auch die Zufriedenheit, wo sie dann nochmal betont haben, dass alle Erwartungen von ihnen übertroffen worden sind oder bei Weitem übertroffen worden sind, was da entstanden ist, obwohl sie uns, nicht obwohl, sondern sie haben uns dann im Zuge des Prozesses das volle Vertrauen geschenkt. Also wir haben sie beraten und dann hat man das Feeling gespürt, okay, sie lassen einen machen. Aber natürlich dann auch die große Verantwortung tragen müssen, was passiert, wenn es eben nicht passt. Nicht? Das ist schon immer wieder ganz ein schwieriger Prozess. Aber mittlerweile hat man einiges umgesetzt, wo man doch das Vertrauen in uns selber gewonnen, wo man sagen, das wird schon funktionieren, weil die letzten haben alle irgendwie hinbekommen. Aber durch den, dass es immer wieder Prototypen sind, immer wieder neue Gebäude und immer wieder andere Materialkonstellationen und andere Volumen sind, kann man nicht bis ins Letzte sagen, wie wirkt das? Also man kann die Materialien festlegen, man kann die Räume festlegen, aber wie ist die Gesamtwirkung drinnen oder auch außen? Und das ist dann schon toll, wenn man drinnen steht und das Feedback dann einfach immer wieder kommt, dass es schön ist, das Aufwachen oder am Abend da drinnen zu sitzen und einfach nur zu schauen. Das ist ja immer das Tolle. Also wenn man nicht Wände voll hängen muss, sondern einfach nur da sitzen und spüren und schauen. Nicht? Und das ist für uns eigentlich das größte Kompliment, das, was wir bekommen können von den Bauherren oder dann auch von Freunden von Bauherren, weil wir dann wissen, okay, wir haben die Bauherren verstanden, wir haben verstanden, welche Materialien zu ihnen passen. Also das ist für uns einmal wichtig, wir bauen ja nicht für uns, sondern wir versuchen einen Prozess zu spüren, was brauchen wir für Oberflächen, welche Materialien passen zu ihnen, welche Hölzer passen zu ihnen, welche Steinformationen passen zusammen oder auch zum Bauherrn. Und mit dem versuchen wir dann zu arbeiten. Und die Sensibilisierung, glaube ich, haben wir, dass wir doch den Bauherrn dann schon charaktermäßig erreichen und das versuchen wir dann eben umzusetzen, obwohl sie dann manchmal auch selber überrascht sind, dass sie den Schwenk auch mitmachen, weil sie eine ganz andere Vorstellung haben, wo sie sagen, okay, na, ich will Eiche, dunkelbraun, gebeizt und so weiter, nicht weil es halt in jeder schönen Wohnung drinnen ist. Und wir sagen, na, eine helle Tanne zum Beispiel, sehen wir da besser, nicht mit dem und dem Putz, mit der Oberfläche. Und dann bemuscht man das und sagen, na schon, aber das ist schon hell und hin und her, dann hat man das Vertrauen und am Ende, was dann drinnen ist, und sagen sie, also das hätten sie sich nie so vorgestellt und das ist genau das, was sie gesucht haben und was sie sich halt dann wohlfühlen. Nicht? Aber, wie vorhin gesagt, das ist natürlich auch ein bestimmtes Risiko. Nicht? Also wie weit versteht man die Bauherren wirklich oder greift man auch daneben? Obwohl sie am Ende ja immer alles freigeben. Also wir bemustern das und sagen sie, ja, okay, aber wie die Gesamtwirkung dann ist, können sie ja natürlich auch erst am Ende dann sagen. Nicht? Und das ist auf alle Fälle so ein spannender Prozess, ja.
Wir haben ja jetzt viel über Materialien, über Handwerk gesprochen. Ihr als Büro experimentiert unglaublich viel mit Beton- und Putzmischungen. Gleichzeitig schlägt euer Herz für Holz und dessen handwerkliche Verarbeitung. Gibt es denn ein Material, mit dem du gerne mal arbeiten würdest, welches bisher aber noch nicht in diese lokale Anmutung der Konzepte gepasst hat?
Im Grunde mit allen Materialien, die was bestimmte Reinheit da haben. Nicht? Zum Beispiel das Glas, das war für uns nie Thema, weil wir nicht gewusst haben, dass das bei uns auch jemand kann, dass es da Handwerker gibt, die was mit denen arbeiten. Nicht? Da muss man natürlich mehr in den Süden von Italien fahren, da gibt es diese Gläsereien, die was halt einfach nur mit massivem Glas arbeiten. Und das war mehr über Zufall von einer anderen Baustelle, aber nur Zulieferer, hat Glasscheiben geliefert und dort sind wir ins Gespräch gekommen. Und gesagt, man, warst du jemand oder kannst du das? Und ich gesagt, ja, kann ich. Und dann öffnet man wieder da, wenn man sagt, ein massives Glas. Eben normalerweise kennt man unsere Lampenschirme oder Beleuchtung mehr in Metall. Und da war dann die Überlegung, machen wir es doch einmal in Glas. Nicht? Eben so auch wieder die Zufälligkeit. Was aber schon wichtig ist, dass wir regional bleiben. Also es hat keinen Sinn, dass irgendein künstliches Material hernimmt von irgendwo, weil es so bezugsfremd ist, nicht? Oder ortsbezogen fremd ist. Eben eigentlich alle Materialien, die so bestimmte Bodenständigkeit, Erdigkeit, Natürlichkeit haben und am Ende halt auch die Möglichkeit bieten, einen emotional zu fangen. Nicht? Also wenn das Glas gebrochen ist, wenn die Lichtbrechung drin ist, wenn es am Tag leuchtet, wenn es am Abend leuchtet, Oberflächen, die was einfach mit dem Tagesverlauf, mit dem Jahreszeitenverlauf sich mitändern und alle eigentlich lebendige Oberflächen, sagen wir mal so, mit denen können wir alle arbeiten. Eben auch das Messing, nicht? Und mit dem Messing haben wir plötzlich auch massiv gearbeitet, haben wir Türgriffe gemacht in der Deckenteil, die Lampenschirme oder die Türen. Händisch sind sie dann ausgeschlagen worden, weil wir mit diesen halbkreisförmigen Kugeln diese Eindrücke gemacht haben. Und da ist zum Beispiel auch, damit die vorpatinierte Oberfläche entstanden ist, hat der Schmied gesagt, man kann das nicht machen in der Größe. Und dann ist er zu einem befreundeten Kollegen hingegangen mit der Baufirma und der ist mit der Walze dann so oft drüber gefahren, bis die Oberfläche gepasst hat, nicht? Und das sind dann wahnsinnige Sachen, das kannst du vorher nicht ausdenken. Ne? Deswegen auf die Frage hin, welches Material gibt es, bestimmte Sachen entstehen und entstehen dann auch in der Fertigung. Nicht? Und deswegen, wir sind für alles offen und bin gespannt, was das nächste Material ist, was wir ein bisschen austesten können.
Ja, das sind wir auch. Ich hoffe, wir kriegen die Info, ein Statement dazu und können dann nochmal eine Frage dazu stellen. Armin, wir haben zum Abschluss eine Frage an dich. Welches berühmte Gebäude des Zeitgeschehens hättest du denn gerne selber gebaut?
Selber gebaut? Ich muss nicht unbedingt Sachen von anderen bauen, sondern ich finde, die Sachen selber zu machen, ob das jetzt klein oder groß ist, ist egal, sondern ich finde den Reiz darin, eben die Sachen selber zu entwickeln, selber dabei zu sein, selber eigentlich vielleicht den eigenen Gemütszustand dann in Projekte reinzubringen, nicht einfach Emotionen reinzubringen. Deswegen glaube ich, ist schwierig. Ich sage, ich möchte es auch gebaut haben, nicht? Weil es dann wahrscheinlich eh ganz anders aussehen würde und ganz besonders rauskommt. Nicht? Aber wir sehen eine kleine Bauaufgabe genauso interessant wie eine große Bauaufgabe. Nicht? Und das ist eigentlich das Spannende, auch daran zu sehen, wie schafft man es bei den Kleinen, eben diese Kraft reinzubringen, genauso wie beim Großen. Nicht? Also wie schaffe ich am Ende, wenn der Nutzer das Objekt sieht oder betritt, dass er irgendwo emotional danach gefangen wird von dem. Nicht? Wie schafft man das? Und das ist die Herausforderung.
Ich meine, die Bandbreite von euren Projekten ist ja schon wirklich groß. Aber gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich wirklich gerne mal machen?
Da gibt es wahrscheinlich tausende Sachen, vor allem deswegen, weil es uns fast immer so geht, dass eigentlich Bauherren dann kommen. An das, was man nie gedacht haben. Also da ist entweder der Bauherr super interessant und spannend oder der Bauort oder das Objekt, nicht? Wo man dann sagen, das ist eine Herausforderung und das wäre toll, wenn wir das machen könnten. Nicht? Aber das passiert öfters und wo wir vorher nicht gedacht hätten, dass wir überhaupt die Möglichkeit hätten. Nicht? Und deswegen muss ich sagen, sind wir zufrieden mit dem, was wir machen dürfen, weil wir doch immer wieder ganz tolle, spannende Sachen machen dürfen, die, was wir nie gedacht hätten. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, was wir noch gern bauen würden. Wenn wir nur Wohnbauten machen würden, nicht, dann würde ich sagen, okay, ich hätte gern vielleicht einmal eine Servicestation oder ein altes Bierlokal gebaut oder ein Hotel dort gebaut oder so nicht, weil, aber.
Das habt ihr auch schon alles gemacht.
Eben, ja, aber das ist das Glück, dass wir eine große Bandbreite haben und dass wir uns aber auch immer wieder auf diese neuen Themen einlassen wollen und können. Wenn dann ein Hochhaus kommt, dann sagen wir, okay, auch gerne. Das ist auch spannend. Eine Kirche ist spannend. Das ist ein Museum spannend. Es gibt ganz viele Objekte, die was wir noch nicht gemacht haben, nicht? Und auch für viele Bauherren, die es noch nicht gemacht haben, weil das gleiche Objekt mit anderen Bauherren eben ganz anders entsteht und die persönliche Note dort mit einfließt. was ich gerne in der Bahn mit eben noch viele Jahre spannende Aufgaben mit spannenden, interessanten Menschen, für was ich auf das einlassen können, für was wir dann dort begleiten dürfen.
Ich glaube, darauf könnt ihr euch noch freuen.
Ja, lass uns einmal auf uns zukommen.
Also wir können nur vielen lieben Dank sagen für deine Zeit, für diesen Einblick in eure Arbeit, in diese schöne Zusammenarbeit mit den Handwerkern, eure Sensibilität in Bezug auf die Materialitäten. Ich glaube, dass man all das, was du gesagt hast, auch spüren wird, wenn man mal eines eurer Gebäude betritt. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sich davon inspirieren lassen, vor allem die jungen Nachwuchsarchitekten und Architektinnen auch mutig zu sein und die Geschichte in die Zukunft zu tragen. Wir danken dir, lieber Armin, ganz herzlich für dieses Gespräch und deine Zeit und sagen jetzt an dieser Stelle bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.